Schönen guten Morgen. Es hat der Gerd mich mächtig unter Druck gesetzt. Also ich werde versuchen, bis 12 Uhr fertig zu sein. muss ich halt die Predigt doch in 4 Teile aufteilen. Ich gebe mein Bestes. Viele bedeutende und weltbewegende Zitate beginnen mit den Worten "Ich bin". Ich denke dabei natürlich an Jesus, der beispielsweise gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ich denke aber beispielsweise auch an John F. Kennedy, der meinte, ich bin ein Berliner. Oder Tony Stark, der meinte, ich bin Iron Man. Weltbewegende Zitate. Aber die wenigsten von uns würden wohl sagen, ich bin Jona. Oder hat das jemand von euch schon mal gesagt? Ich bin Jona. Aber genau darum soll es heute und da ich ja vor 12 Uhr fertig sein muss, auch in den nächsten Wochen gehen. Denn du bist Jona. Oder zumindest ein bisschen wie Jona. Wer als Kind in der Sonntagsschule war, der ist mit einigen typischen Geschichten aus der Bibel aufgewachsen. Also David und Goliath, Mose und die 10 Gebote, Daniel in der Löwengrube, die 3 Männer im Feuerofen, Abraham und Isaak, Noah und die Flut und natürlich auch mit Jona. Normalerweise verbinden wir diese Geschichten mit Kindergeschichten. Und wer sich wirklich mit der Wahrheit hinter der Geschichte beschäftigt, der erkennt aber, wie erwachsen diese Geschichten eigentlich sind. Es sind nicht nur Kindergeschichten. Als Erwachsene können wir uns viel besser mit ihnen identifizieren, weil wir das größere Bild dessen sehen können, was Gott uns durch die Geschichte lehren will. Und zwar auf eine Weise, die ein Kind vielleicht noch gar nicht versteht. Für Kinder ist Jona die Geschichte eines Mannes, der Gott nicht gehorcht und deshalb von einem großen Fisch verschluckt und wieder ausgespuckt wird. Und erst dann gehorcht er. Das ist ungefähr das, was Kinder davon mitbekommen. Und das ist natürlich nicht falsch. Aber die Geschichte ist noch so viel mehr als das. Je gründlicher man sie liest, desto deutlicher wird das. Jona ist ein Mann, der vor dem Willen Gottes davonläuft. Er ist ein Prophet, der sich dazu entschließt, in Ungehorsam zu leben. Ein Punkt, indem wir Jona doch immer wieder ähneln. Und ich hoffe, dass ich euch das in den nächsten Wochen zeigen kann, denn leider laufen wir viel öfter vor Gott weg, als wir denken und als wir zugeben wollen. Aber wir müssen es erkennen, damit wir umdrehen und in die richtige Richtung laufen können. Wie Jona verbringen wir einen großen Teil unserer Zeit damit, vor Gott und seinem Willen davon zu laufen. Manche haben grundsätzlich Angst davor, Sünde zuzugeben, Vergebung zu suchen und zu glauben, dass Jesus sie retten will. Ihnen gefällt der Gedanke nicht, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren, obwohl sie eigentlich nie die Kontrolle über ihr Leben hatten. Aber weil das so ist, weil sie die Angst davor haben, laufen sie weg. Aber auch diejenigen von uns, die an Jesus glauben, laufen schnell mal weg. Wenn Gott uns auffordert, etwas zu tun, das außerhalb unserer Komfortzone liegt, da werden wir nervös, suchen nach Ausreden und laufen davon. Wenn wir die Möglichkeit haben, einen großen Glaubensschritt zu machen, gehen wir lieber den sicheren Weg, als zu glauben, dass Gott uns helfen wird. Anstatt zu bekennen, dass wir mal wieder versagt und gesündigt haben, laufen wir davon. Wir tun so, als wäre alles in Ordnung und als wäre all das, was wir getan haben, keine große Sache. Wie gesagt, du bist Jona. Einige von uns denken vielleicht, dass es nichts gibt, was sie nicht für Gott tun würden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jona genau dasselbe gesagt hätte. Es ist eben immer wieder interessant, wie einfach es ist, Gott zu folgen, wenn er nichts von uns verlangt, was wir nicht tun wollen. Oder wie einfach es ist, Gott zu folgen, wenn es keine großen Probleme in unserem Leben gibt. Erst wenn Gott uns herausfordert oder wenn wir in Not kommen, finden wir wirklich heraus, wie rebellisch wir ihm gegenüber sind. So wie Jona. Aber sehen wir uns das einfach mal an, wie das bei Jona ablief. Dabei beginnen wir natürlich ganz am Anfang, nämlich Jona 1, Vers 1 und 2. Und da heißt es: Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jona bekam einen Auftrag von Gott. Das ist nichts Besonderes. Das erste Mal wird Jona in der Bibel, nämlich in 2. Könige 14, Vers 25 erwähnt. Und da lesen wir: Er stellt wieder her das Gebiet Israels von Hamat, also der König, von Hamat bis ans Salzmeer nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten, der von Gath-Hepha war. Jona wird als Prophet bezeichnet. Ein Prophet ist jemand, der Gottes Worte an andere Menschen weitergibt. Jona war ein solcher Prophet, der die wahren Worte Gottes weitergab. Es sollte also nicht überraschen, wenn wir in Jona 1, Vers 1 lesen, dass das Wort des Herrn zu Jona kam. Das war üblich für einen Propheten. Es gehörte zu seinem Job. Er empfing das Wort Gottes und sollte dementsprechend handeln. Genau wie wir. Auch wir empfangen das Wort Gottes, wenn wir die Bibel lesen, wenn auch auf eine andere Art als Jona. Aber Gott offenbart auch uns die Wahrheit. Wenn du die Bibel liest, offenbart dir Gott die Wahrheit. Wenn du einer Predigt zuhörst, offenbart dir Gott die Wahrheit. Und wenn du betest, offenbart dir Gott die Wahrheit. Wie gesagt, du bist Jona. Für Jona war es normal, Gottes Worte zu empfangen und Gottes Worte und Gottes Wahrheit weiterzugeben. Aber dann wurde er in eine Situation gebracht, die ihm nicht gefiel. Er erhielt den Auftrag, nach Ninive zu gehen und die Menschen dort zu warnen. Gott wollte ihnen die Chance geben, Buße zu tun und sich Gott zuzuwenden, bevor er die Stadt andernfalls vernichten würde. Ninive war zu dieser Zeit eine bedeutende Stadt. Die Mauern waren etwa 13 Kilometer lang, 30 Meter hoch und so breit, dass drei Streitwagen nebeneinander auf der Mauer fahren konnten, ohne sich in die Quere zu kommen. Um die Mauer herum führt ein 50 Meter breiter Graben. Die Schätzungen der Einwohnerzahl reichen von 120.000 bis weit über 600.000, also so genau weiß man es nicht. Außerdem war Ninive die Hauptstadt von Assyrien, dem zu dieser Zeit mächtigsten Reich der Welt. Einfach nur, dass wir uns das so ein bisschen zumindest vorstellen können. Alles, was Jona zu tun hatte, war also, in diese Stadt zu gehen und den Menschen zu sagen, dass Gott sie vernichten würde, wenn sie nicht umkehren würden. Ein klarer und einfacher Auftrag, oder? Es war eine deutliche Botschaft und Jona verstand seinen Auftrag und die Botschaft. Er wusste, was er zu tun hatte. Weiter geht's mit Jona 1, Vers 3. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Jona hatte die Botschaft und seinen Auftrag verstanden. Er wollte ihn aber nicht erfüllen. Und deshalb lief er weg. Und vielleicht hoffte er, dass Gott einen anderen Propheten berufen würde, die Aufgabe zu erledigen. Oder er hoffte, dass Gott einfach keinen Propheten nach Ninive schicken würde. Ninive lag grob gesagt etwa 800 Kilometer östlich von Jerusalem. Jona dagegen beschloss zunächst nach Jaffo und dann per Schiff westlich nach Tarsis zu fahren. Man geht davon aus, dass Tarsis ein phönizischer Außenposten im Südwesten Spaniens war. Und damit lag es am äußersten Rand der Mittelmeerwelt und ungefähr 3000 Kilometer westlich von Jerusalem. Also beinahe 4000 Kilometer von Ninive entfernt. Warum lief Jona vor Gottes Auftrag und Botschaft weg? Vielleicht hatte er Angst vor der Reaktion, die er bekommen könnte. Vielleicht hat er Angst, man würde sich über ihn lustig machen, ihn ablehnen oder vielleicht sogar töten. Hättet ihr nicht auch Angst? Eine Person gegen Hunderttausende und ihr steht da und sagt denen, hey, ihr seid alle des Todes, wenn ihr nicht umkehrt. Aber in Wahrheit war es was anderes. In Wahrheit hasste Jona Ninive einfach nur. Ninive war nämlich einer der größten Feinde Israels. Und Jona wollte die Leute dort ganz einfach nicht warnen. Er wollte das nicht. Er wollte, dass sie verrecken. In Nahum 3, Vers 1 wird Ninive etwas beschrieben. Und dort heißt es, weh der mörderischen Stadt, die voll Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will. Klingt jetzt nicht so schön da, ne? Ninive war also eine Stadt voll Lügen und Räuberei. Aber mehr als das. Ninive war auch eine grausame Stadt. Und die Assyrer waren ein grausames Volk. Und das führte dazu, dass teilweise sogar ganze Städte Selbstmord begingen, wenn das Gerücht aufkam, dass die Assyrer angreifen würden. Einen solchen Tod hielten die Menschen nämlich für weitaus besser als das, was bei einem assyrischen Angriff mit ihnen geschehen würde. Und ganz im Ernst, das stimmt. Warum? Nun, die Assyrer vergewaltigten Frauen und Kinder und töteten sie danach. Die Männer dagegen häuteten sie bei lebendigem Leib. Anschließend vergruben sie sie so tief, dass nur noch der Kopf aus der Erde rausguckte. Dann ließen sie sie dort zurück, bis sie verblutet und verdurstet waren. Danach schnitten sie ihnen die Köpfe ab und errichteten vor den eroberten Städten Pyramiden aus menschlichen Schädeln. Habt ihr das in der Sonderschule gelernt? Nee, ne? Es war ein abscheuliches Volk, das nach Ansicht vieler zu Recht vernichtet werden sollte. Und ganz im Ernst, hätte ich damals gelebt, ich glaube, ich hätte auch gesagt, weg mit den Ninivitern, weg mit den Assyrern. Und vielleicht seht ihr das auch so, nachdem ihr ein bisschen was über ihre Grausamkeiten erfahren habt. Vielleicht könnt ihr verstehen, warum Jona lieber weglief und sich versteckte, als den Assyrern die Möglichkeit zur Umkehr zu geben. Jona war es ganz recht, wenn diese Leute vernichtet würden. Und ganz ehrlich, würde es uns nicht genauso gehen? Sind wir nicht auch schnell dabei, diejenigen zu verurteilen, die vergewaltigen und morden? Sind wir nicht auch schnell dabei zu sagen, die verdienen keine zweite Chance nach dem, was sie getan haben? Aber genau wie Jona verstehen wir Gottes Gnade oft nicht so richtig. Wir müssen lernen zu verstehen, wie sehr Gott Menschen liebt. Und wir müssen lernen, Gottes Gnade zu verstehen. Denn es ist egal, wie schlecht jemand ist und welche Sünden er begangen hat. Gottes Gnade ist für diese Menschen da. Genauso wie sie auch für dich und für mich da ist. Und genau das ist es, was auch Jona lernen musste. Während Jona dachte, dass er besser wäre als die Leute aus Ninive, bringt Paulus es in Römer 3, Vers 9 und 10 eigentlich auf den Punkt, in dem er schreibt, was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Nein, Jona war nicht besser als die in Assyrien. Okay, er hat vielleicht andere Sachen gemacht, aber er war genauso ein sündiger Mensch wie die Leute in Assyrien, bis Gottes Gnade half. Viel zu oft wollen wir Gnade und Barmherzigkeit nur denjenigen zugestehen, die wir als würdig erachten. Bei uns Menschen sieht es ungefähr folgendermaßen aus. Du hast gelogen? Okay, kann mal passieren. Du hast ein Alkoholproblem? Nicht so schlimm. Du hast gemordet? Verrotte im Gefängnis. Du bist geschieden? Fahr zur Hölle. Du hast bei den Steuern geschummelt? Das ist okay. So machen wir das. Aber Gott sieht das anders. Sünde ist Sünde. Gott weiß, dass niemand von uns Gnade und Barmherzigkeit verdient. Wirklich, niemand von uns verdient das. Du nicht, ich nicht und all die Leute, die du kennst, auch nicht. Keiner von uns hat Gottes Gnade verdient. Wir alle haben versagt. Aber Gott vergibt aus Gnade denen, die umkehren und an Jesus glauben. Es spielt keine Rolle, ob man eine Lüge erzählt oder 50 Menschen getötet hat. Keiner hat Gnade verdient, aber allen bietet Gott dieselbe Gnade an. Jona hat das nicht verstanden. Und ganz im Ernst, wir verstehen das auch oft nicht. Ich verstehe das nicht. Und deshalb sind wir wie Jona. Wenn wir Menschen, die wir nicht für würdig halten, die Gnade Gottes verweigern. Ist es schwer, denen gegenüber gnädig zu sein, die böse sind? Auf jeden Fall. Jona aufzufordern, nach Ninive zu gehen, war, als hätte man 1942 zu einem Juden in Stuttgart gesagt, er soll zu Hitler nach Berlin gehen und ihm sagen, dass Gott ihn liebt und dass ihm alles vergeben wird, wenn er Buße tut. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was geschehen wäre, oder? Der Jude wäre wohl in den Zug gestiegen und in die Schweiz gefahren. Da hätte er ein Flugzeug bestiegen und wäre in die Antarktis geflogen. Er hätte nichts mit seinem Auftrag zu tun haben wollen. Und wir alle würden es verstehen. Jona war bereit, das Werk Gottes zu tun, solange er mit dem Auftrag einverstanden war, zu dem Gott ihn berief. Aber diesen Auftrag hier wollte er nicht erfüllen. Denn Jonas Gnade war auf einzelne Menschen begrenzt. Vielleicht hat Gott dich beauftragt, für jemanden zu beten oder jemandem zu vergeben. Und vielleicht kannst du es nicht, weil du das Gefühl hast, dass der es nicht verdient hat. Vielleicht wünschst du dieser Person insgeheim sogar was Schlechtes. Natürlich nicht den Tod. Aber vielleicht freust du dich drüber, wenn der Person etwas Schlimmeres passiert. Wenn das so ist, dann bist du nicht anders als Jona. Und du läufst weg vor deinem Auftrag. Weil Jona dem Willen Gottes nicht folgen wollte, griff dann Gott ein. Und wir lesen in Jona 1, Vers 4 bis 7. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Jona segelte immer weiter von Ninive weg und versuchte sogar, sich irgendwie im Bauch des Schiffes zu verstecken. Irgendwie hat er wohl vergessen, dass Gott durch Holz hindurchsehen kann. Aber Gott weigerte sich, Jona einfach so davonkommen zu lassen. Er schickte einen gewaltigen Sturm, der das Schiff zerstören könnte, wenn Jona nichts dagegen unternehmen würde. Selbst die erfahrenen Seeleute hatten Angst und sie schrien zu ihren Götzen. Sie beteten vermutlich zu Aschera, zu Baal Shamin oder Baal Tyros, die als Götter des Meeres, des Himmels und der Seeleute galten. Aber ihre Gebete hatten keinen Erfolg. Und schließlich bemerkten sie, dass Jona nicht da war. Und dass Jona nicht zu seinem Gott betete. Also machten sie sich auf die Suche nach ihm und fanden ihn schlafend vor. Wie jemand während so einem Sturm schlafen kann, das ist mir schleierhaft. Aber Jona schlief. Die Seeleute forderten ihn schließlich auf, er soll aufstehen und zu seinem Gott beten. Jona musste tatsächlich zum Gebet ermutigt werden. So weit hatte er sich innerlich bereits von Gott entfernt. Kommt euch das vielleicht bekannt vor? Kennt ihr das? Ist es bei uns nicht auch manchmal so, dass wir völlig vergessen, dass wir doch beten können? Und brauchen wir nicht vielleicht auch manchmal jemanden, der zu uns kommt und sagt, betet doch einfach mal? Jona wurde dazu aufgefordert und schlagartig wurde ihm klar, dass seine Entscheidung andere in Not gebracht hatte. Wegen seines Ungehorsams waren andere in Lebensgefahr. Wenn wir Gott nicht gehorchen, hat das Konsequenzen. Nicht, weil Gott uns verletzen will und auch nicht, weil er böse auf uns ist oder uns hasst, sondern weil er unsere Aufmerksamkeit erregen will. Er will uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Auf dem Weg, der zur Gerechtigkeit führt. Und nicht auf dem Weg, den wir für uns selbst wählen würden und der zur Sünde führt. Und er will unsere Aufmerksamkeit erregen, weil unser Ungehorsam anderen schadet. Jona brachte schließlich durch seinen Ungehorsam das Leben dieser Seeleute in Gefahr. Ungehorsam ist oft ein Akt der Selbstsucht. Man denkt nur an sich und nicht daran, wie sich das eigene Handeln auf andere auswirkt. Wenn wir ungehorsam sind, schadet es nicht nur uns, sondern auch vielen anderen Menschen. Bist du vielleicht hin und wieder genauso selbstsüchtig wie Jona? Tust du anderen weh, weil du deinen Kopf durchsetzen willst? Die Seeleute beschlossen schließlich, dem Problem auf den Grund zu gehen. Sie warfen Lose oder zogen Strohhalme, um zu sehen, wer dafür verantwortlich war. Und das Los fiel auf Jona. Und was dann geschah, lesen wir in den Versen 8 bis 11. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Jona gestand schließlich ein, dass er für den Sturm verantwortlich war und dass er diese Männer in Gefahr gebracht hatte. Und dabei muss ich jetzt einfach mal sagen, war es mehr als dreist von ihm, als er sagte, dass er Gott fürchten würde. Seine Flucht vor Gott zeugte schließlich nicht gerade von einem gesunden Glaubensleben. Aber ich denke, wir können uns das alle auch recht gut vorstellen, oder? Viele Menschen sagen heutzutage, dass sie Gott anbeten oder dass sie Christen sind, aber leider bestätigen ihre Taten das nicht. Bei vielen ist von ihrem Glauben nichts oder wenig zu sehen. Daher lautet die Frage an dich: Sieht man in deinem Leben, dass du Jesus nachfolgst? Welche Art von Frucht ist in deinem Leben zu sehen? Und bist du heute anders als noch vor ein paar Jahren? Wächst du geistlich und lässt du dich von Jesus verändern? Das ist was, worüber wir alle nachdenken sollten. Ganz egal, wie alt wir auch sein mögen, es ist was, wo wir nachdenken müssen. Ich weiß, ich hatte das Beispiel letzte Woche schon, aber es passt einfach so gut und ich finde es so schön. Wisst ihr, es ist schön, einen Fisch auf dem Auto zu haben und damit zu bezeugen, dass man Christ ist. Finde ich klasse. Aber wenn du das hast und dann fährst wie eine gesenkte Sau und parkst da, wo man nicht darf, dann zerstört das irgendwie ganz schnell dein schönes Zeugnis. Und das ist nur ein Beispiel, ne? Behaupte bitte nicht, ein Christ zu sein, wenn das Leben das Gegenteil beweist. Denn das ist genau das, was Jona hier getan hat. Sein Handeln war ein schlechtes Zeugnis. Und als die Seeleute erfuhren, dass er vor Gott weglief, fragten sie ihn zu Recht, was sie denn jetzt machen sollten. Und seine Antwort beunruhigte sie. Jona 1, Vers 12 bis 15, da lesen wir: Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Jona sah einen einzigen Ausweg. Und den einzigen Ausweg, den er sah, das war der Tod. Er wollte sich selbst opfern. Das ist jetzt wirklich tragisch. Hier haben wir einen Mann, der behauptete, ein Diener und Prophet Gottes zu sein, Aber er würde lieber sterben, als das zu tun, wozu Gott ihn berufen hatte. Er war dazu bereit zu sterben, um das Leben dieser Seeleute zu retten. Aber er war nicht bereit, zu den Menschen nach Ninive zu gehen und zu predigen und sie zu warnen. Ich glaube, genauso handeln wir auch oft. Wir bringen Opfer für diejenigen, die wir es für würdig erachten. Aber nur für die. Ninive hatte in Jonas Augen den Tod verdient. Diese heidnischen Seeleute, die wollte er retten. Jona hätte sagen können, bringt mich zurück nach Jaffo, damit ich nach Ninive reisen und meinen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, zu Ende bringen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, da hätte der Sturm sofort aufgehört. Aber stattdessen sagt er, tötet mich, ich will lieber ertrinken, als einem bösen Volk eine Botschaft der Gnade zu überbringen. Denn wenn ich sterbe, dann sterben die Leute in Ninive auch. Jona betete nicht. Er bat Gott nicht um Vergebung für sein rebellisches Verhalten. Er bat auch die Seeleute nicht um Vergebung dafür, dass er sie in Gefahr gebracht hatte. Er bat auch Gott nicht darum, ihm zu zeigen, was er denn jetzt machen soll. Nein, er sagte einfach nur, tötet mich. Jona war entweder zu stolz oder zu starrköpfig, um umzukehren und Gott wirklich zu gehorchen. Geht es uns da vielleicht nicht auch manchmal ganz ähnlich? Kann es nicht sein, dass auch wir hin und wieder nicht bereit dazu sind, von unseren falschen Plänen umzukehren und stattdessen Gott zu folgen? Jona wollte getötet werden. Die Seeleute wollten das nicht tun. Sie gaben ihr Bestes, um zurück an Land zu rudern. Aber letztlich kann uns nichts und niemand helfen, wenn wir Gott ungehorsam sind. Und so erkannten die Seeleute schließlich, dass sie nicht an Land gelangen könnten. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als es mit Jonas Vorschlag zu versuchen. Und so warfen sie Jona über Bord und das Meer wurde still. Es muss seltsam gewesen sein, dass der Sturm aufhörte, unmittelbar nachdem Jona über Bord geworfen worden war. Aber es war gut, denn das führt zu Jona 1, Vers 16. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Selbst Jonas Ungehorsam gebrauchte Gott, um verlorene Menschen zu retten. Gott hatte seine Macht bewiesen. Die Seeleute erkannten, dass man sich mit Gott nicht anlegen sollte. Sie erkannten, dass man Gott gehorchen soll. Und sie erkannten, dass Gott mächtiger ist als ihre eigenen Götzen. Und so beteten sie ihn an, brachten ihm Opfer dar und legten Gelübde ab. Durch Jonas Versagen verschaffte Gott sich noch mehr Ehre. Und Jona? Gott hätte Jona leicht ins Meer stürzen und sterben lassen können. So leicht kam er ihm nicht davon. Nein, aber selbst auf dem Höhepunkt seiner Rebellion gegenüber Gott zeigte Gott Jona weiterhin seine Gnade und Barmherzigkeit. In Jona 2, Vers 1, da heißt es, aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Voller Gnade sorgte Gott dafür, dass Jona überleben konnte. Und selbst als Jona mit Gott fertig war, war Gott noch lange nicht fertig mit Jona. Er brachte einen großen Fisch, um sein Leben zu retten. Obwohl Jona es nicht verdient hatte, ließ Gott ihn nicht im Stich. Kommt euch das vielleicht aus eurem Leben bekannt vor? Obwohl du es nicht verdient hast, ließ Gott dich nicht im Stich. Vorhin haben wir schon gesehen, dass alle Menschen Sünder sind. Keiner von uns hat Gnade verdient. Aber Paulus schreibt in Römer 6, Vers 23, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Es ist ein unverdientes Geschenk, das Gott Jona zukommen ließ. Und genauso ist es auch ein unverdientes Geschenk, das Gott uns zukommen lässt. 3 Tage und Nächte brachte Gott Jona im Bauch eines großen Fisches Themen wie Umkehr, Gnade und Gehorsam bei. Aber das sehen wir nächste Woche. Für heute wünsche ich mir, dass ihr euch fragt, ob ihr nicht doch vielleicht ein bisschen wie Jona seid. Wie gesagt, Gott redet zu dir durch sein Wort, durch Predigten und auch noch auf manch andere Arten. Bist du bereit, Gottes Willen in deinem Leben umzusetzen? Oder bist du rebellisch wie Jona und läufst lieber vor den großen Glaubensschritten davon? Ist dir klar, dass Gottes Gnade für alle Menschen gilt? Oder machst du es lieber wie Jona und bist selbst nur gnädig zu Leuten, die du für würdig hältst? Hast du eine gute Beziehung zu unserem Gott? Oder muss man dich auch immer mal wieder daran erinnern, dass du doch beten und mit Gott reden kannst? Und sieht man dir an, dass du zu Jesus gehörst? Oder führst du nicht doch vielleicht eher ein Leben wie Jona? Ein Leben, auf dem Christ draufsteht, wo aber von Christus nicht viel zu sehen ist. Also wenn ich drüber nachdenke, ich bin oft wie Jona. All das sind Dinge, in denen wir viel zu schnell Jona ähneln. Aber ich wünsche mir, dass wir das rechtzeitig erkennen und die richtigen Schritte einleiten. Ich hoffe, dass wir das erkennen, bevor uns Gott einen Sturm und einen Fisch schicken muss. Ich will nicht einen Fisch. Ich wünsche mir, dass du aufhörst wegzulaufen und dich stattdessen voll und ganz Gott anvertraust und dich ihm zur Verfügung stellst. Einem Gott, der dich so sehr liebt, dass er unglaubliche Maßnahmen ergreift, um dir seine Liebe zu beweisen. Maßnahmen wie einen Sturm zu schicken, dich in einem Fisch am Leben zu erhalten oder seinen eigenen Sohn in den Tod zu schicken, um dich zu retten. Bist du Jona? Dann dreh um und geh in die richtige Richtung. Amen. Ich würde gern beten und ihr dürft dazu aufstehen, wenn ihr wollt und könnt. Vater, ich danke dir dafür, dass du gnädig bist, dass du geduldig bist, dass du barmherzig bist, dass du mehr Barmherzigkeit hast als ich. Ich danke dir dafür, dass wir dir wichtig sind. Ich danke dir dafür, dass du uns nachgehst, dass du uns nicht einfach so ins Verderben rennen lässt, sondern dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade und deine Liebe uns gegenüber so groß ist, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass du deinen Sohn hast umbringen lassen, damit wir gerettet werden. Ich danke dir dafür, dass wir dir so wichtig sind. Und ich bitte dich darum, dass wir begreifen, dass du das Beste für uns willst. Und ich bitte dich darum, dass du uns bereit machst, den Weg zu gehen, den du für uns vorgesehen hast. Bitte hilf du uns dabei. Amen.